Weltspiegel, Thema.
Tschernobyl und die Atomkraft.
Warum sollte ich Angst haben? Ich habe einen schrecklichen Krieg erlebt, verbrannte Menschen gesehen. Das war furchteinflößend. Aber die Strahlung, die sieht man ja noch nicht einmal.
Galina Adamowna weiß, wovon sie spricht. Leider viel zu gut. Die 90-jährige Dame lebt in der Sperrzone rund um Tschernobyl, und zwar auf der weißrussischen Seite. Sie ist vermutlich eine der letzten Zeitzeuginnen, die dort noch lebt. Tschernobyl. Wenn ich das Wort höre, zieht sich bei mir im Magen irgendwie was zusammen und es macht sich so ein beklemmendes Gefühl breit. Und das, obwohl ich damals noch gar nicht auf der Welt war und erst viel später durch Erzählungen oder auch Dokumentationen das Ausmaß dieser Katastrophe verstanden habe. Am 26. April 1986 explodierte ein Kernreaktor im Atomkraftwerk Tschernobyl. Die radioaktive Wolke, die daraufhin entstand, zog nach Norden, also auch über das heutige Weißrussland. Die Vereinten Nationen sagen, etwa 4000 Menschen seien an den Folgen gestorben. Andere Experten gehen aber von viel mehr aus. Mein Name ist Male Stüssel und in dieser Podcast-Folge konzentrieren wir uns nun auf das Thema Atomkraft. Ich spreche mit Birgit Viernig, ARD-Fernsehkorrespondentin im Studio Moskau. Sie war für den Weltspiegel in Weißrussland in der Sperrzone unterwegs. Marcel Wagner, der das ARD-Hörfunkstudio in Paris leitet, versucht uns zu erklären, warum die Franzosen einen so ganz anderen Blick auf die Atomkraft haben als wir in Deutschland. Und dann spreche ich mit Luisa Neubauer. Sie ist eine der wichtigsten Stimmen von Fridays for Future in Deutschland. Und sie hat mir erzählt, was sie als 23-Jährige mit Tschernobyl verbindet und welche Rolle Atomkraft für sie spielt. Birgit Viernig ist 33 Jahre nach dem großen Unglück von Tschernobyl nach Weißrussland gereist, um zu schauen, wie es den Menschen heute in der Sperrzone geht. Auch für das Team eine ungewöhnliche Drehreise. Wie haben Sie sich auf diesen besonderen Dreh denn vorbereitet? Wie gefährlich war das tatsächlich für das Team, dahin zu fahren?
Also wir haben uns schon ganz genau überlegt, wie weit wir uns in die Zone vorwagen. Also sie ist 30 Kilometer rund um den Reaktor und wir wären natürlich nicht mehr als, sagen wir mal, 10 Kilometer in die Zone hineingefahren. Aber auch dort war klar, man kann nichts anfassen. Also wenn man dort strahlenbelastete Sachen anfasst oder seine Jacke hinlegt und die dann verstrahlt, wenn man zieht sie an, alles das kann gefährlich sein. Wir haben uns vorher mit einem Biologen genau unterhalten. Der hat uns auch die meiste Zeit begleitet. Wir haben einen Geigerzähler dabei gehabt, um immer sicher zu gehen, dass die Strahlenbelastung nicht zu hoch ist.
Gab es denn auch eine Situation, wo der Geigerzähler so ausgeschlagen hat, dass Sie gesagt haben, nee, hier gehen wir jetzt nicht weiter?
Ja, die gab es an einem Fluss, in so einem Sumpf. Da eben war es besonders stark und da haben wir auch noch nicht mal gedreht. Da sind wir ganz schnell nur hin. Er wollte uns einmal das zeigen, wie stark das eben noch ist, damit uns allen auch klar ist, das ist ernst. Ich habe am Ende der Drehreise auch meine Schuhe dort gelassen. Ich wollte dieses Risiko gar nicht erst eingehen.
Und das Essen vor Ort?
Das ganze Essen dort wird aus Minsk dorthin gebracht. Also nichts dort ist sozusagen lokal angebaut. Das geht überhaupt nicht, weil man nie wissen kann, ob nicht doch da irgendwas im Boden ist, selbst wenn oberflächlich sozusagen gemessen worden wäre. Alles wird aus Minsk herangebracht. Ich habe sogar für die Zeit, ich habe mir Äpfel aus Moskau eingesteckt und auch so luftgetrocknete Würstchen. Ich habe mich da auf nichts eingelassen.
Gab es einen Moment bei dieser Drehreise, der Sie besonders beeindruckt hat, der jetzt auch im Nachhinein immer noch im Kopf hängt?
Ja, für mich war das sehr eindrucksvoll, die Galina, die alte Dame, die wir besucht haben, 90 Jahre alt, für die waren wir wie Besucher. Die hat sich total gefreut, dass wir gekommen sind. Wir sind also auch in russischer Tradition mit einem Kuchen vorbeigekommen und haben ihr also diesen Kuchen aus Minsk mitgebracht, aus der Hauptstadt von Weißrussland. Und das hat sie natürlich total gefreut. Und sie hat ganz am Ende, hat sie mir noch erzählt, dass sie im Radio damals gehört hatte, diese Wolke mit der Strahlung von Tschernobyl, die wehte damals nördlich, also Richtung Weißrussland und war auf dem Weg nach Minsk oder nach Moskau. Und diese Wolke wurde dann mit so Spezialmitteln abgeschossen, also so, dass sich der Niederschlag dort auf diesen Dörfern sozusagen auf die Felder legte. Und das hat mich schon wirklich sehr, das hat uns alle ergriffen. Wir waren alle still und haben nur gedacht, oh mein Gott.
Galina ist ja eine von den Personen, die sich tatsächlich geweigert hat, nach dem Reaktorunglück ihr Haus zu verlassen. Warum ist sie trotz der gesundheitlichen Gefahren dort geblieben?
Galina ist jemand, die sehr, sehr verwurzelt mit ihrem Leben dort, mit ihrem Land. Der wichtigste Grund für sie war, dass die Tiere sonst sterben würden. Das wollte sie nicht und sie konnte sie ja nicht mitnehmen. Es wäre überhaupt nicht gegangen. Und ich glaube, dass sie einfach an diesem alten Leben festhalten wollte. Sie hatte auch da mehrere Fotoalben und Kisten mit Fotos.
Ja, das ist so ein ganz toller Moment in einem Weltspiegel-Beitrag, finde ich. Sie sitzt da am Küchentisch und zeigt ihrem Sohn irgendwie die alten Fotos, die schon so ganz vergilbt sind, Familienaufnahmen. Und in diese Szene aus dem Weltspiegel-Beitrag hören wir jetzt einmal kurz rein.
Natürlich bin ich traurig. Ich erinnere mich noch an alles, was hier war. Ich sehe die schönen Häuser unseres Dorfs vor mir, überall Laternen, alles wunderschön beleuchtet. Junge Leute trafen sich abends und waren ausgelassen. Jetzt ist es hier still wie im Himmel.
Welche Auswirkungen hat denn das Unglück von damals heute noch auf die Bewohner, die dort leben?
Also für die Leute ist es natürlich etwas, also für Weißrussland an sich ist es so, dass dort natürlich riesige Flächen brach liegen. Und es gibt mittlerweile Versuche, dort wieder Landwirtschaft zu betreiben. Völlig wahnwitzig. Wissenschaftler, weißrussische Wissenschaftler warnen davor. Sie warnen auch davor, jetzt weiter auf Atomenergie zu setzen. Das passiert aber im Augenblick. Dort wird jetzt ein Reaktor gebaut, der geht Ende des Jahres ans Netz. Und ja, viele Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, halten das für unmoralisch. Also ein Land, das wie kein anderes Land auf diesem Planeten unter diesem Unfall gelitten hat, soll jetzt wieder Atomenergie beziehen. Also die Leute sollen wieder dieser Atomenergie vertrauen. Galina vertraut überhaupt nicht, ist da ganz, ganz kritisch.
Gibt es denn auch Bewohner in der Gegend, die das eher positiv sehen, die darin eine Chance sehen für sich?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht in der Gegend, aber natürlich auch rund um dieses neue Kraftwerk glauben die Leute jetzt, dass viele ihre Sorgen weg sind. In Astravet, so heißt der Ort, etwa 500 Kilometer nordwestlich von Chojniki, wo Galina wohnt. Die Leute dort setzen auf Atomenergie. Sie freuen sich, weil sie glauben, es gibt einen Aufschwung. Da werden Kindergärten gebaut, weil natürlich dort Mechaniker, Monteure etc., Ingenieure jetzt wohnen werden. Da ist so ein richtiger Aufschwung, richtiger Boomtown geworden. Weißrussland hängt ab von Russland, bezieht sein Gas aus Russland, wie auch die Ukraine. Das ist auch der Hintergrund, vor dem das Ganze stattfindet. Beide Länder sind abhängig, wollen sich eben ja unabhängig machen. Man muss aber auch wissen, dieses Kernkraftwerk ist russisch, ist von Russland gebaut worden, neueste Technologie. Aber die Leute rund um Galina haben natürlich so reagiert, ja, das haben wir damals auch gehört. Beste Technologie, der beste Reaktor, das kann überhaupt nichts passieren. Die sind natürlich skeptisch.
Vielen Dank, Birgit Viernig, für diese ganz spannenden Erzählungen von der Drehreise in Weißrussland.
Weltspiegel, Kontext.
Frankreich, das liegt zwar geografisch ganz nah, aber wenn es um Atomkraft geht, dann liegen die Meinungen zwischen Deutschland und Frankreich doch ganz schön weit auseinander. Circa 3/4 des produzierten Stroms in Frankreich wird aus Atomkraft gewonnen. Und viele Franzosen finden das gut. Die Stromversorgung ist sauber und scheinbar billig. Über Risiken wird wenig gesprochen. In Deutschland hingegen sind viele Menschen nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima 2011 auf die Straße gegangen und haben dafür demonstriert, dass Deutschland seine Kernkraftwerke abschaltet. Die damalige schwarz-gelbe Regierung hat dann im Eiltempo den Ausstieg bis 2022 beschlossen. Marcel Wagner lebt seit knapp 3 Jahren in Paris und berichtet als ARD-Hörfunkkorrespondent aus unserem Nachbarland. Marcel, warum hängt Frankreich so an seiner Atomkraft?
Frankreich hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, eben sich auf ganz vielen Ebenen unabhängig zu machen. Und dann eben im Energiesektor lief das eben auch über Atomkraft. Das war der Weg damals, um energiepolitisch unabhängig zu werden. Und so ist es damals zustande gekommen, dass Frankreich tatsächlich 58 Atommeiler gebaut hat. Viele davon in kürzester Zeit. Und die Idee war eben, man könne ganz Europa mit dem französischen Strom überfluten und damit viel Geld verdienen.
Also es ist nicht nur energiepolitisch, um da unabhängig zu werden, sondern auch ganz klar ein Wirtschaftsfaktor.
Das war immer schon ein Wirtschaftsfaktor, also die Industrielobby in Frankreich, die Atomlobby hat immer schon darauf gesetzt, eben Atomtechnik ins Ausland zu verkaufen, aber auch Atomstrom ins restliche Europa liefern zu können. Und in der Tat ist es ja teilweise auch heute noch so, dass Frankreich durch seine Atomreaktoren natürlich schon einen sehr hohen Stromumsatz hat. Und wenn es in anderen Ländern schwierig wird, Frankreich kann meistens auf seine eigene Atomkraft zurückgreifen.
Ein Thema, was im Zuge der Atomenergie immer diskutiert wird, ist die Sicherheit. Die 58 Reaktoren, die Sie eben angesprochen haben, wie sicher sind diese Kraftwerke?
Das kommt immer darauf an, mit wem man hier spricht in Frankreich. Also wenn man der Atomsicherheitsbehörde hier glaubt und natürlich den Betreiberfirmen, also ÖDF vor allem, dem großen französischen Elektronikanbieter und Areva, die hauptsächlich staatlich sind, die Konzerne, dann heißt es natürlich immer, die sind super sicher, diese Atomkraftwerke. Und jetzt geht es gerade auch darum, die Haltbarkeit, die Laufzeit der Atomkraftwerke sogar noch zu verlängern. Denn ursprünglich waren die eigentlich mal auf 40 Jahre ausgelegt und diese Grenze 40 Jahre erreicht ein Großteil, ich glaube 48 von 58 Atomreaktoren in Frankreich, erreicht diese Grenze in den nächsten 10 Jahren. Dann überschreiten sie diese 40 Jahre. Und die Atomlobby oder die Atomfirmen hier in Frankreich, die sagen halt, ist doch gar kein Problem, wir können die ruhig verlängern, die sind noch sicher genug. Wenn man mit Umweltverbänden spricht, vor allen Dingen Greenpeace engagiert sich da, dann zeichnen die ein ganz anderes Bild. Da sind verschiedene Berichte auch rausgekommen, auch von Greenpeace, die aufgezeigt haben, wo es überall Risse in französischen Atomkraftwerken, in den Deckeln, in den Reaktordeckeln und so weiter gibt. Also die zeichnen eher ein erschreckendes Bild.
Wie wird das Thema denn in der französischen Gesellschaft diskutiert?
Ja, in der französischen Gesellschaft ganz anders als in Deutschland. Das ist interessant. An der deutschen Grenze, gerade in der Nähe von Freiburg, steht ja zum Beispiel Fessenheim. Das ist das älteste noch in Betrieb befindliche Atomkraftwerk Frankreichs. Durchaus pannenanfällig, gab immer wieder Störungen. Und auf der deutschen Seite gibt es haufenweise Initiativen gegen dieses Atomkraftwerk, weil die Bürger auf der deutschen Seite eben fürchten, sollte da was passieren, bekommen sie das ab. Sie sagen, es gibt mittlerweile sogar Verluste bei den Immobilien. Die sind weniger wert, die da in der Nähe sind. Und wir hier im ARD-Studio kriegen das ganz stark mit, denn wenn dieses F-Wort in Frankreich fällt, Fessenheim, und irgendwas ist mit Fessenheim, dann kriegen wir sofort Anrufe von der deutschen Seite, von unseren Radiowellen, zum Beispiel vom Südwestrundfunk, die da ganz eben in der Nähe sind in Freiburg, die dann sagen, da ist was in Fessenheim, ihr müsst berichten, und warum gehen die Leute eigentlich nicht auf die Straße? Und da muss man immer sagen, ja, in Frankreich ist das kein großes Thema. Und selbst in Fessenheim und in der Region Fessenheim sind die Leute voll für den Atomstrom. Die sagen, wir kriegen billigen Strom durch dieses Atomkraftwerk, da arbeiten viele Menschen, das ist industriell wichtig für unsere Region, und in Frankreich wird halt viel mehr darauf geachtet, dass man sagt, der Atomstrom ist billig, er sorgt für unsere Unabhängigkeit, was die Energiepolitik angeht. Also in Frankreich werden diese Gefahren eigentlich in der Öffentlichkeit kaum oder ganz wenig diskutiert. Es spielt auch, wenn hier Klimademonstrationen oder Umweltdemonstrationen sind, niemals Atomkraft eine Rolle, sondern im Gegenteil, Atomkraft gilt halt hier als Sicherung für das Klima, als saubere Energie, und das wird eben ganz anders diskutiert als in Deutschland.
Marcel, Sie haben eben das AKW Fessenheim schon genannt. Das ist ja ein AKW, da hat sich selbst die deutsche Bundesregierung mehrfach eingemischt und gefordert, dass dieses Kraftwerk geschlossen werden soll, was jetzt sogar tatsächlich bis 2020 passiert. Diese Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, die wurden ja auch schon Anfang des Jahres sehr deutlich beim Bürgerdialog in Aachen. Das war eine Veranstaltung, da waren Emmanuel Macron und Angela Merkel zur Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages und haben in dem Rahmen dann auch mit Bürgern gesprochen. Und da gab es einen ganz interessanten O-Ton von Frau Merkel, und den hören wir uns jetzt einmal an.
Wenn wir auf Klimakonferenzen auftreten, hat Emmanuel Macron einen kleinen Vorteil mir gegenüber, denn er hat so viele Kernkraftwerke, dass er ganz wenig CO2-Ausstoß hat. Und das ist gemeinhin gut anerkannt. Ich habe die ganzen Kohlekraftwerke und bin damit jemand, der immer mit viel CO2 pro Kopf nach Hause kommt, habe aber auch eine Bevölkerung, die, glaube ich, wenn ich käme und sagte, ich ersetze die Kohlekraftwerke durch Kernkraftwerke, nicht gerade begeistert war. Deshalb haben wir den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen.
Ist interessant, weil tatsächlich genau das, was Angela Merkel da gesagt hat, ist wirklich der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. In Deutschland, wenn man Atom denkt, dann sieht man Fukushima und Tschernobyl und dann sagt man, da müssen wir raus, das ist gefährlich, das strahlt, und dann lässt man lieber die Kohlekraftwerke noch ein bisschen am Netz und stößt sehr viel CO2 auf und sorgt unter Umständen für Klimawandel. In Frankreich ist das genau das Gegenteil. Da hat man jetzt zuletzt sogar gesagt, ursprünglich wollte man bis 2025 den Anteil der Atomkraft am Gesamtstrom auf 50% begrenzen. Im Moment sind das noch zwischen 70% und 80%, und man wollte auf 50% runter. Und da hat jetzt zuletzt der Umweltminister, der damalige Umweltminister vor einigen Monaten gesagt, also das wird nicht klappen, das kriegen wir gar nicht hin. Wir wollen unsere Klimaziele erreichen, die Ziele, die im Pariser Klimaabkommen vereinbart worden sind. Und das erreichen wir nur mit Atomstrom. Deshalb werden wir eben eigentlich viele Atomkraftwerke über die 40 Jahre hinaus verlängern müssen. Und wir bleiben im Atomstrom, weil er halt sauber ist.
Vielen Dank, Marcel Wagner, für diese Antworten, die uns auf jeden Fall dabei geholfen haben, etwas besser zu verstehen, wie unsere Nachbarn ticken.
Weltspiegel. User-Fragen.
Wir haben euch vorab in den sozialen Netzwerken gefragt, was ihr gerne von unseren Korrespondenten wissen wollt. Kühn-Christine hat uns geschrieben zu Tschernobyl und Weißrussland. Ihre Frage ist, wie hat sich das Leben dort verändert?
Viele Menschen wurden natürlich evakuiert. Die mussten aus ihren Häusern in den Dörfern in Städte, in kleine Wohnungen in Städte ziehen. Das war für viele sehr traumatisch. Es ist auch vielen nicht gelungen, dort wieder Anschluss zu finden. Gleichzeitig weiß man auch nicht genau, wieso es denen zum Beispiel zum Teil schlechter ergangen ist als denen, die dann in der Sperrzone geblieben sind. Darüber hinaus muss man sagen, ist aus dieser riesigen landwirtschaftlichen Gegend quasi ein riesen Freilandlabor geworden. Dort untersuchen jetzt Biologen, Wissenschaftler aus aller Welt die Strahlenbelastung und die Folge von Strahlenbelastung auf Tiere und auf Mensch. Also es ist eine Langzeitstudie, weil sich natürlich dieses Strahlenniveau jetzt auch über die Jahre verändert hat. Und es ist so etwas, hat es auf der ganzen Welt vorher natürlich noch nie gegeben.
Bei Frankreich gab es sehr viele Fragen zum Thema Endlagerung. Dirk Diekhoff schreibt zum Beispiel, werden in Frankreich die Folgekosten der Atomenergie diskutiert oder wie will man das Problem lösen?
Da hat keiner eine Antwort drauf und tatsächlich werden die Folgekosten der Atomenergie hier bis jetzt überhaupt nicht eingepreist. Das ist ein Riesenproblem. Also wie gesagt, die Franzosen glauben, dass sie ganz günstigen Atomstrom hier konsumieren und in der Tat sind aber eben ganz viele Kostenfaktoren der Rückbau der Reaktoren, der irgendwann natürlich kommen wird. Die Endlagerung, die noch nicht geklärt ist und auf Jahrzehnte aufgeschoben ist, die endgültige Klärung. Und all die Kosten dafür sind überhaupt nicht eingepreist in den heutigen Strom. Und deshalb muss man sagen, dass der niedrige Strompreis in Frankreich eigentlich Augenwischerei ist.
Arthur Bernhardt kommentiert, aktuell ist der Klimawandel das größere Problem. Man sollte die Laufzeiten auf jeden Fall verlängern. Das Problem mit der Lagerung haben wir jetzt schon. 20, 30 Jahre mehr und dafür Kohle abschalten ist die bessere Alternative.
Ja, damit könnte Arthur tatsächlich die französische Staatsbürgerschaft beantragen. Das ist tatsächlich genau der Punkt, den viele Franzosen und auch die französische Politik so sieht. Und natürlich muss man einfach sagen, wenn man jetzt nicht die deutsche Brille trägt, dann spricht schon einiges dafür. Denn Atomenergie, wenn man viel investiert und das tut Frankreich und viel forscht, dann kann man natürlich auch zu dem Schluss kommen, dass das sicher ist. Und vielleicht wird man auch das Problem der Endlagerung irgendwann mal lösen und dann hat man zumindest eine Energie, die kein CO2 ausstößt. Ja, so sehen die Franzosen das.
Weltspiegel, der andere Blick.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Das hört man seit Anfang des Jahres regelmäßig. Und zwar immer freitags, wenn Schüler und Studenten zu Tausenden auf die Straße gehen und für einen besseren Klimaschutz protestieren. Klimaschutz ist auf einmal wieder ein richtig großes Thema und präsent. Ich frage mich, spielt für die Schüler und Studenten, die da demonstrieren, eigentlich Atomkraft noch eine Rolle? Auch Luisa Neubauer marschiert jeden Freitag mit. Sie ist eines der Gesichter von Fridays for Future in Deutschland. Hallo Luisa. Genau wie ich sind Sie ja erst nach dem schrecklichen Unglück von Tschernobyl auf die Welt gekommen. Und mich würde interessieren, ist das noch ein Ereignis, das Sie auch beschäftigt, interessiert?
Na klar, ich glaube, das lässt niemanden so richtig los. Und natürlich kenne ich einfach auch ganz viele Menschen, die da mit der einen oder anderen Form konfrontiert waren. Auch meine Geschwister, meine Älteren haben schon gelebt, als Tschernobyl passiert ist. Das heißt, es ist auch irgendwie ein Teil von unserer Geschichte, denke ich. Gerade letztens wurde ja auch nochmal erzählt oder aufgearbeitet, was es eigentlich gerade, also was eigentlich da los ist, welche krassen Schäden immer noch vor Ort ganz, ganz viele Menschen und auch die Umwelt beeinträchtigen. Und grundsätzlich ist das ja sehr symbolisch dafür, was für eine Kraft und was für eine zerstörerische Kraft vor allem wir Menschen mittlerweile entfaltet haben.
Könnte die Atomkraft bei der Erreichung der Klimaziele helfen? Wie stehen Sie dazu?
Die Atomdebatte in Deutschland wurde ja sehr lange Jahre sehr intensiv geführt. Jetzt ist ein Atomausstieg bis 2022 beschlossen. Das ist auch in meinen Augen sehr gut so. Wir sind in einem Land, das das große Privileg hat, sowohl aus dem Atom als auch aus der Kohle aussteigen zu können, ohne Engpässe in der Energieversorgung fürchten zu müssen. Ich glaube, wir sollten uns jetzt darauf verständigen, in aller Konstruktivität einen gerechten Kohleausstieg einzuleiten. Und dass die Atomkraft hinter uns liegt in Deutschland, ist, glaube ich, ein sehr entscheidender und wichtiger und richtungsweisender Schritt, der jetzt in Frage zu stellen, glaube ich, irrelevant ist.
Durch Tschernobyl hat ja damals die Anti-Atomkraft-Bewegung so einen richtigen Auftrieb nochmal bekommen. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, haben protestiert. Seit mehreren Wochen, ja Monaten, gibt es jetzt eine neue Bewegung, Fridays for Future. Jeden Freitag lassen junge Menschen Schule oder Uni sausen, um zu protestieren. Was treibt sie an, auf die Straße zu gehen?
Naja, im Endeffekt die existenzielle Frage, in welcher Art von Zukunft werde ich einmal erwachsen werden und in welcher Welt werde ich später mal leben?
Was sind das für konkrete Sorgen oder Ängste, was da passiert oder passieren könnte?
Naja, wir wissen, dass wir praktisch auf einem Planeten leben, der so massivst beschädigt wurde von uns Menschen, dass fraglich ist, wie lange Menschen noch hier überhaupt leben können, weil wir unsere eigene Lebensgrundlage praktisch ruinieren. Und das betrifft mich in Form von Krisen und Katastrophen, die auf uns zurasen und natürlich die Generationen, die nach uns folgen. Das heißt, wir sind im weitesten Sinne mit sowas wie Zukunftsängsten konfrontiert, die halt so einen existenziellen Beigeschmack haben. Und das ist eine sehr gruselige Debatte, weil wir praktisch, uns wird etwas genommen, was wir noch nie hatten, nämlich genau diese Zukunft. Und ich glaube, das bewegt gerade ganz viele junge Menschen in Deutschland.
Ist diese aktuelle Bewegung also auch ein Ausdruck eines, ja, Generationenkonflikts?
Also der Generationenkonflikt ist auf jeden Fall da. Ich würde jetzt nicht pauschal die Generationen vor mir fürs Nichttun in Haftung nehmen. Wie gesagt, wenn wir zum Beispiel von der Anti-Atom-Bewegung sprechen, so, da sind auch viele Menschen für ihre Kämpfe auf die Straße gegangen und haben ganz wichtige Beiträge geleistet und soziale Fortschritte herangebracht. Gleichzeitig ist natürlich klar, dass ich heute irgendwie nicht mit Ihnen sprechen würde oder wir auch freitags nicht auf der Straße wären, hätten die Generation vor uns mit mehr Verantwortungsbewusstsein für unsere Zukunft Politik gemacht.
Als Ende Januar die Kohlekommission in Berlin tagte, da hatten Sie und auch andere Mitglieder der Bewegung ja die Möglichkeit, mit dem Bundeswirtschaftsminister zu sprechen. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit der Politik? Ist das eher ein Gegeneinander oder auch ein Miteinander?
Ich glaube, weder noch. Gerade jetzt ist es mehr ein Nebeneinander, wäre mein Eindruck. Wir artikulieren in den krassesten Formen, dass wir unzufrieden sind, dass wir mehr fordern und dass das, was gerade politisch passiert, nicht reicht. Unterstützt von über 20.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und mobilisieren unglaubliche Kräfte auf den Straßen und haben jetzt ja auch mit unseren Forderungen ganz konkret gezeigt, was aus wissenschaftlicher Sicht gemacht werden muss. Und die Reaktion der Politik ist im besten Falle noch so eine Art Schulterklopfen, aber ja keine politische Debatte, die daraus irgendwie in einer konstruktiven Art und Weise entsteht, bisher zumindest nicht.
Die Forderungen, die Sie gerade angesprochen haben, das waren ja zum Beispiel Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energien bis 2035. Diese Forderungen sind jetzt relativ ambitioniert. Sind die auch tatsächlich realistisch umzusetzen?
Na klar, wir haben hier keine Wunschliste geschrieben von Sachen, die uns gerade einfallen, sondern haben uns mit den führenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dieses Landes zusammengesetzt und in 6 Forderungen probiert, 6 Maßnahmen aufzugreifen, die mindestens jetzt gemacht werden müssen, um das Paris-Abkommen einzuhalten. Und entsprechend sind die natürlich alle finanzierbar und realisierbar, wenn der politische Wille da ist. Ich glaube, dabei ist noch wichtig zu ergänzen, dass das nicht ausreicht für Paris. Diese Maßnahmen sind nur 6 von den Maßnahmen, von den vielen, vielen Maßnahmen, die ja umgesetzt werden müssen. Und das Absurde daran ist ja nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise radikal ist. Im Gegenteil, diese Maßnahmen unterschreiben oder diese Forderungen sind praktisch die manifestierte Konsequenz von einer Politik, die sich dem Paris-Abkommen verschreibt. Und das hat der Bundestag 2016 einstimmig beschlossen.
Aber in der Politik muss man häufig auch Kompromisse eingehen.
Ich glaube, dieses Kompromissverständnis ist in Sachen Klima sehr verschoben. Man kann nicht einen Autobauer und einen Wissenschaftler in einen Raum setzen und sagen, jetzt einigt euch und findet einen Kompromiss. So funktioniert diese Klimaphysik nicht. Wir haben einen ganz engen Rahmen gesteckt. Das ist das sogenannte Emissionsbudget, also das, die Emission, die Deutschland noch kumuliert ausstoßen kann. Das sind ungefähr 7 Gigatonnen für Deutschland. Und danach ist Ende. Das ist unsere rote Linie. Und innerhalb von diesem Rahmen, der uns gesetzt wird durch die Wissenschaft, da kann man Kompromisse finden und überlegen, okay, wie bringen wir jetzt Leute an den Tisch und gestalten diesen Wandel hin zu einer Null-Emissionen-Gesellschaft so gerecht wie möglich. Dafür muss Zeit sein, aber dafür muss vor allem jetzt erstmal losgelegt werden.
Vielen Dank, Luisa Neubauer, für das Gespräch und die Antworten. Danke. Das war der Weltspiegel-Podcast zum Thema Tschernobyl und Atomkraft. Die Redaktion hatte Isabel Schajani, am Mikrofon Male Stüssel. Vielen Dank fürs Zuhören.